Ein 100,7 Doku-Podcast. Für keine Episode zu verpassen, abonniert Szenewürsel überall da, wo dir Podcasts lauscht.
Radio 100,7, das Elefauer. Nachrichten, Mam Sophie Schröder.
Guten Morgen. Die Lützebäuer Fußballföderation hat sich ein erster Kehr an einem Kommuniqué zu den vier Fällen beim Freundschaftsmatch Lützebäuer-Slowenien geäußert. Decision de Gerson Rodriguez, den zu Ursprung meint Prison wegen häuslicher Gewalt verurteilt ist, am Kader von der Nationalequipe spielen zu lassen, wie am Anklang mit den legalen sportiven Regeln getroffen gehen. Auch wenn der Verlauf die sensible Diskussionen durch andere verstehen, hier ist weiter am Schreiben. Bei der Schweizer Fußballföderation von einer, Zitat, Rückgrat Kommunikationspann mit den Sicherheitsresponsablen wie die Protestbanderolle von der Tribüne wasch gerabt gaufen. Da verlaufen der Streichsteuer, dass es kein Konsin vom Verwaltungsrat gehen hat, für alle Gurtmessage vorzuhören, an dem Kader entschuldigt sich die Föderation bei den konzernierten Personen. Während dieser Aktion wurde ein Manifestant in den Fanger gebracht. Da verlauf hat daraus die nötige Lehrerin gezogen, schwarzt von einem Engagement für die Bildungsfreiheit zu garantieren. Der NATO-Generalsekretär Mark Rutte will heute zu London bei einer Konferenz zu einer massiven Verstärkung von der Luftverteidigung von der Allianz aufrufen. Er trägt dabei eine Erhöhung von den Kapazitäten um 400%, vor allem der Bedrohung durch Russland entgegenzuwirken. An einem am Voraus veröffentlichten Statement schwärzt er von der Gefahr, die nicht verschwunden geht, auch wenn der Krieg an der Ukraine abhält. Mit Blick auf den NATO-Sommer im Juni zu Den Haag weist der Mark Rutte darauf hin, dass ein starker Luftangriff Raketeverteidigung essentiell für eine gefährliche Aufschreckung wie. An den USA also Lotteries Verbot für 12 Länder, das dem Präsident Donald Trump rezent angekündigt hat, an Kraft getreten. Die neue Regelung konzerniert Staatsbürger von unter anderem dem Iran, Afghanistan, Somalia, Haiti, Venezuela und Kuba. Das dürfen nämlich noch in bestimmten Konditionen an die USA reisen. Ausnahmen gelten zum Beispiel für Personen mit einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung, wie zum Beispiel Diplomaten. Denn Donald Trump hat das Mesur für alle mit Sicherheitsausbildung begründet, Kritik kommt vom Menschenrechtsorganisationen. Zunächst beruhte sich Vertreter von 130 Staaten über mögliche Lesungen für den Schutz von der Weltmeere. Die UN-Ozean-Konferenz soll Impulse für Plan liefern, für 30% von der weltweiten Meeresküstengebiete bis 2030 in Schutz zu stellen. Das wäre rund 80 Millionen Quadratkilometer. Aktuell liegt die Tour bei ungefähr 8%. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat gestern schon für ihn Ouvertures-Dinner empfangen. Der Sommer soll noch bis Freitag dauern. Die israelische Armee hat das Segelschiff gestoppt, mit dem Aktivisten Hilfsgüter in den Gazastreif bringen wollten, gegen die Politik von Benjamin Netanyahu protestieren wollten. Die Schiffe bis bei die israelische Küste bricht, und Aktivisten wären aufgefordert, gegen Krieg an ihr heimisches Land zu gehen, hieß vom israelischen Außenminister. Das Schiff Madeleine ist für rund eine Woche, wo sie Ziele aus Gaza losgefahren, und bord auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Sport nach Portugal hat das Finale von der Nations League gewonnen, um ein Formatstunde 2-2 gleich, an um 11 Meter Schäße konnte sich dann aber gegen Spanien durchgesetzt gehen. An der French Open hat den Spanier Carlos Alcaraz seinen Titel verteidigt, an der über 5 Stunden langer Finale konnte er sich auf 5 Sätze gegen den Italiener Yannick Sinner durchsetzen. An der Mitte ist es am Zyklismus nach die zweite Etappe vom Kriterium du Dauphiné, es ging es hivelisch rund 200 Kilometer, die erste Etappe gestern hat den Tadej Pogacar gewonnen, der letzte Bäuer Michel Ries als du 100. gehen. Zum Schluss noch die Vierderprävisionen. Grießendils drischen haut ob diesem Feiertag auch von der Nacht bedeckt ist. Damit soll sich den Himmel noch ein bisschen mehr abklären und es soll bis zu 21 Grad gehen. Morgen geht den ähnlichen Sonnenwolke-Mix bei maximal 25 Grad. Am Laufe der Woche klammen Temperaturen dann immer mehr. Mit bis zu 30 Grad geht an der Woche mit der Klimmt dann auch nächsten Rehrisiko.
Radio 100,7.
Ob Baum oder Laterne, Tier oder Landschaft, allem wohnt ein Geist inne. Und die Grenzen zwischen garstigen und freundlichen Geistern sind fließend. Das ist die Basis, auf der sich japanische Gruselgeschichten abspielen. Heute möchte ich mit Ihnen in diese Welt abtauchen. Mein Name ist Angelika Thomi. Herzlich willkommen zu einem Mixtape über Yokai. Sie hören One Summer Day von Joey Hisaichi. Wenn Sie nach Japan reisen, zum Beispiel zur Weltausstellung nach Osaka, werden Sie ihnen nicht entkommen, denn die Geister sind allgegenwärtig. Die Yokai, wie sie auf Japanisch heißen, haben einen festen Platz im japanischen Alltag. Man trifft sie in den Straßen als Plüschfiguren und auf Speisekarten. Sie treten in Mangas und Holzschnitten in Erscheinung, in Animes und auf Theaterbühnen erwachen sie zum Leben. Ihren Ursprung verdanken die Yokai japanischen Mythen und Volkserzählungen, die größtenteils mündlich überliefert wurden, seit dem 9. Jahrhundert aber teilweise auch schriftlich festgehalten wurden. Seit mehr als 100 Jahren erregen die Yokai das Interesse europäischer Leser, dank der Geistergeschichten, die Lefkage Hearn und andere Japanreisende sammelten. Yokai, das sind Geister, Kobolde und Dämonen, die übernatürliche Kräfte besitzen. Dazu gehören unter anderem die menschenfressenden Oni, das Kappa und der Tanuki und allerlei andere kuriose Gestalten. Im Shintoismus, dem japanischen Volksglauben, unterscheidet man zwischen hilfreichen Geistern und bedrohlichen Geistern. In dieser Aufteilung spiegeln sich menschliche Grundbedürfnisse und Urängste. Der Shintoismus basiert auf der animistischen Idee, dass alle Wesen und Objekte eine Seele besitzen. Götter und Geister werden als Kami bezeichnet. Diese Kami können menschenähnliche, tierische, pflanzliche und abstrakte Gestalt haben. Es können Naturerscheinungen sein und Alltagsgegenstände. Ist die Kami positiv konnotiert, wird sie als göttliches Wesen verehrt. Wird die Kami als ambivalent oder negativ wahrgenommen, dann wird sie als Yokai gefürchtet. Der Shintoismus ist keine Religion im herkömmlichen Sinne. Es gibt keinen Stifter und keine Lehre, die schriftlich fixiert wurde. Er beruht auf Traditionen und manifestiert sich in Schreinen, wo göttliche Kami verehrt werden. Man erkennt die Shinto-Schreine an den Torii, den oft rot lackierten, hölzernen Toren mit zwei Querbalken. Ein weiteres Kennzeichen sind die Shimenawa, die Götterseile. Das sind Taue aus Reisstroh. Und die zickzackförmig gefalteten Papierstreifen, die Shide. Sie markieren die Anwesenheit einer göttlichen Kami, sowohl in Schreinen wie auch in der freien Natur. Shinto-Schreine variieren in Form und Größe. Das reicht von großen Schreinanlagen mit mehreren Einzelschreinen über mobile Schreine, die bei Festen durch die Straßen getragen werden, bis hin zu einfachen kleinen Schreinen aus Stein. Die Kami sind meist regional verankert. Entsprechend groß ist ihre Zahl. 8 Millionen, so lautet gewöhnlich die Antwort darauf, wie viele Kami es gibt. 8 Millionen ist im Japanischen ein Synonym für Myriaden. Das heißt, es gibt unzählige Kami. Und es kommen ständig neue hinzu. Ein frühes Beispiel dafür sind die Yokai-Paraden, die Sekien Toriyama Ende des 18. Jahrhunderts zeichnete. Darin treten nicht nur allseits bekannte Yokai auf, sondern auch Yokai, die Toriyama sich selbst ausgedacht hatte. Die Kreation von neuen Yokai wird heute unter anderem in Animes fortgeführt. Ein Beispiel dafür ist Totoro. Der Ghibli-Film, in dem er auftrat, kam 1988 in die Kinos. Die Musik komponierte Joey Hisaichi, es singt Azumi Inoue.
Aku no daisuki.
In seinem Kinderfilmklassiker »Mein Nachbar Totoro« ergänzt Hayao Miyazaki die traditionelle Götter- und Geisterwelt durch selbst erdachte Kreaturen. Die Geschichte beginnt mit dem Umzug von Satsuki und ihrer kleinen Schwester Mei von Tokio aufs Land. Die Kinder ziehen mit ihrem Vater in ein Geisterhaus ein, in dem es von Rußbolden nur so wimmelt. Diese Rußbolde, kleine, haarige, pechschwarze Kobolde mit weit aufgerissenen Augen, sind lästige, aber friedliche Geister. Sie leben in leerstehenden Häusern. Sobald das Haus geputzt und bewohnt ist, verschwinden sie auf Nimmerwiedersehen. Apropos sehen, die Geister in dem Anime sind nur für Kinder sichtbar. Als Mei die Umgebung erkundet, sieht sie einen winzigen Totoro, der sich unsichtbar machen kann, und einen kleinen blauen Totoro. Sie folgt der Spur der beiden Geister, die sie zu dem riesigen Totoro führt, der in einem Kampferbaum lebt. Der große Totoro ist ein Waldgeist, der über Zauberkräfte verfügt. Er reist mit seinen Begleitern in einer Buskatze, einer Katze in Busform, von einem Ort zum anderen. Die Buskatze ist eine seltsame Kreatur. Ihr breites Grinsen und die funkelnden Augen lassen nichts Gutes ahnen. Doch ihr Aussehen täuscht. Sie erweist sich später als Retter in der Not. Denn sie gabelt nicht nur die Geister auf, die sie rufen, sie kann auch Vermisste aufspüren. Wenn Totoro brüllt, spurtet die Buskatze auf ihren 12 Pfoten eilig herbei. Totoros Größe und Stimme sind furchteinflößend. Er hat ein riesiges Maul und scharfe Klauen. Er ist mächtig, aber nicht bösartig, sondern ein wohlwollender Geist. Während europäische Märchen und Geistergestalten entweder gut und schön oder hässlich und böse sind, erlaubt die Gestalt japanischer Geister keine Rückschlüsse auf ihren Charakter. Auch die uns geläufige generelle Einteilung in gute und böse Geister wird in Japan ständig unterlaufen. Ihre Geister ähneln in ihrer Komplexität den Menschen und sie bewegen sich auf Augenhöhe mit ihnen. Mit Totoro, den Rußbolden und der Buskatze hat Miyazaki 3 Yokai erschaffen, die auf Anhieb die Herzen der Kinder eroberten und bis heute als Merchandise-Artikel äußerst beliebt sind. Denn sie sind kawaii, also niedlich. In seinem Anime finden sich viele Hinweise auf japanische Mythen, zum Beispiel auf die Legende vom Affen und der Krabbe und Bräuche wie das Reinigungsritual sowie auf göttliche Kami. Der riesige Kampferbaum, in dem Totoro lebt, ist mit einem Götterseil und Papierstreifen als Naturgottheit gekennzeichnet. Und gleich zu Beginn des Films sieht man den Eingang zu einem Schrein der Reisgöttin Inari, zu erkennen an dem Fuchs mit der roten Schürze, der ihn bewacht. Danny Fortress spielt Inaris Song. Thank you. Einst lebte in Japan, in der Nähe eines der Tempel der großen Göttin von Inari, ein Ehepaar, das sehnlich, aber vergebens Kindersegen wünschte und ihn gar oft von den Göttern erbeten hatte. Einstmals, es war ein Wintertag und Schneeflocken begannen zu fallen, kam die Frau auf den Gedanken, zu dem Fuchsgott zu beten, der der großen Göttin von Inari zur Seite steht und gleich ihr unter dem Namen Inari-sama verehrt zu werden pflegt. Inbrünstig hatte sie gebetet und erhob sich wieder, und da kam es ihr vor, als ob die Standbilder der weißen Füchse, welche vor dem Tempel standen, sie freundlich ansahen und mit den Schwänzen wedelten. In der Tat, es war keine Täuschung. Sie sah deutlich, wie die Schneeflocken von den Schwänzen der Tiere hin und her getrieben wurden, erzählt David Brauns in der Geschichte vom Fuchsgott, dem Inari-sama. Der deutsche Geologe lehrte von 1879 bis 1881 an der Universität Tokio. Nebenbei sammelte er japanische Märchen und Sagen, die er 1885 in Leipzig veröffentlichte. Die Kami Inari, benannt nach dem ersten Schrein, der ihr 711 auf dem Berg Inari errichtet wurde, wird als Göttin des Ackerbaus und als Reisgöttin verehrt. Sie steht für Vermehrung, Wachstum und Wohlstand. Inari-Schreine werden gewöhnlich von zwei meist weißen Fuchsstatuen flankiert. Der eine hält ein Wunschjuwel im Maul, der andere ein Glückssymbol, den Dharma-Schlüssel. Häufig tragen die Statuen rote Lätzchen. Die Farbe Rot gilt als Schutz vor Dämonen. Die Inari, wie die Füchse in Anlehnung an die Reisgöttin genannt werden, symbolisieren die Inari-Kami und ihre übernatürliche Kraft. Sie führen ihre Befehle aus. Als Dank für ihre Hilfe wurden und werden den Fuchsgöttern Schreine errichtet. Heute gibt es mehr als 30.000 Inari-Schreine in Japan. Keine andere Kami kann da mithalten. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde in Toyokawa zu Ehren der Inari eine spezielle Sushi-Variante kreiert. Inari-Sushi, eine frittierte Tofu-Tasche, die mit Reis gefüllt ist, trat von hier aus ihren Siegeszug an. David Brauns Geschichte vom Inari-sama, Sama ist eine respektvolle Anrede, nimmt übrigens ein glückliches Ende. Auf ihrem Heimweg begegnet die Frau einem Bettler und schenkt ihm eine Schale mit Reis, die sie für ihren Mann zubereitet hat. Der findet tags drauf im Inari-Schrein die leere Schale und bringt sie nach Hause. Seine Frau schließt daraus: Der Bettler war der Gott der Füchse, mein Gebet wird nun erhört werden. Und tatsächlich bekam das Paar bald darauf einen Sohn. Neben dem göttlichen Inari kennt man in Japan noch einen anderen Fuchs, einen Yokai namens Kitsune, dessen magische Kräfte mit zunehmendem Alter wachsen. Es heißt, mit 50 Jahren könnten Kitsune sich in Menschen verwandeln und alle 100 Jahre würde sich ihr Schwanz spalten. Mit 1000 Jahren als neunschwänziger Fuchs erreichen Kitsune den Höhepunkt ihrer Macht und Stärke. Diese Legende wird bis heute weitergesponnen. Sie findet sich zum Beispiel in der Pokémon-Figur Vulpix wieder, die sich in Vulnova verwandeln kann. Und in Naruto. In dem Manga und Anime bildet der Angriff von Kuruma, einem neunschwänzigen Fuchs, auf das Dorf Konoha den Ausgangspunkt des Geschehens. Hier kommt das Musashi Project mit dem Titelsong von Naruto. We'll be right back. Kitsune gehört zu den großen Verwandlungs- und Verführungskünstlern. Dieser Yokai kann das Aussehen von bestimmten Personen kopieren. Mit Vorliebe jedoch nimmt der Fuchsgeist die Gestalt schöner Frauen an und verzaubert Männer. In der Fukuda-Heide soll einst ein Fuchs namens Bonze gelebt haben, der allen Wanderern die Haare abschor. Eines Tages kam ein junger Mann in die Heide, um dem Treiben ein Ende zu setzen. Er ließ sich im Gras nieder und beobachtete kurz darauf, wie sich ein schöner Fuchs in einem Bach das Gesicht wusch, drei Purzelbäume schlug und sich in eine hübsche junge Frau verwandelte. Der junge Mann ist überzeugt, dass er den berühmten Fuchs Bonze vor sich hat und folgt der hübschen Frau heimlich. Sie glitt durch das hohe Gras, nahm eine zerrissene Sandale vom Boden auf, drückte sie an die Brust und schlug dreimal einen Purzelbaum. Daraufhin hielt sie einen Säugling an der Brust. Der Mann staunt: Sieh an, was der Fuchs Bonze alles kann, aber mich kann er nicht behexen. Am Ende der Heide steuert die Frau ein Haus an, wo sie freundlich von ihren Eltern empfangen wird. Ihr Verfolger fühlt sich verpflichtet, die Eltern über den Zauber aufzuklären. Wisst ihr nicht, dass eure Tochter nur ein Fuchs ist und das Kind eine Strohsandale? Daraufhin verprügelt der erboste Vater den jungen Mann. Ein buddhistischer Mönch hört das Geschrei und bietet sich als Vermittler in dem Streit an. Man einigt sich darauf, dass die Entschuldigung des jungen Mannes angenommen wird, wenn er sich zur Buße für die falschen Anschuldigungen die Haare scheren lässt. Kaum hat er sich versehen, rasiert der Mönch ihm die Haare ab. Anschließend bereitet der Mönch ihm ein Schlaflager im Tempel. Als der junge Mann später erwacht, sieht er über sich den Sternenhimmel. Er liegt in der Fukuda-Heide, sein Kopf ist kahlgeschoren. Diese Geschichte ist in unterschiedlichen Regionen Japans verankert und kursiert in den verschiedensten Variationen. Ebenso wie die Erzählung von dem Fuchs, der sich aus Dankbarkeit dafür, dass der Jäger ihn verschont, in eine schöne Frau verwandelt. Die Fuchsfrau besucht den ahnungslosen Jäger und gründet eine Familie mit ihm. Als ihre Verwandlung auffliegt, verlässt sie Mann und Kind und zieht sich in den Wald zurück. Doch wann immer der Jäger mit dem hungrigen Säugling in den Wald kommt und nach ihr ruft, verwandelt der Fuchs sich wieder in eine Frau und stillt ihr Kind. Ein enger Verwandter des Kitsune ist der Tanuki, der seit dem 8. Jahrhundert durch die japanische Literatur geistert. In alten Übersetzungen wird er als Dachs oder als Waschbär bezeichnet. Es handelt sich jedoch um einen Marderhund, eine Unterart des Fuchses. Kitsune und Tanuki sind erbitterte Konkurrenten, wenn es um List und Zauberkräfte geht. In der Legende von Kitsune und dem Danzaburo Tanuki, dem Oberhaupt der Tanuki auf der Insel Sado, zieht der Kitsune den Kürzeren. Ein Kitsune, so heißt es, bat Danzaburo, ihn in einem Boot auf die Insel Sado zu bringen, da er eine neue Heimstatt für seinen Clan suchte. Danzaburo willigte ein, gab jedoch zu bedenken, dass die Ankunft eines Kitsune auf Sado Misstrauen erregen könnte und bat Kitsune: Bitte verwandel dich in meine Zori. Kitsune verwandelte sich daraufhin in Danzaburos Strohsandalen. Während der Überfahrt zog Danzaburo die Sandalen aus und warf sie ins Meer. Der Kitsune ertrank. Seitdem sollen die Kitsune nie wieder versucht haben, nach Sado zu gelangen. Sie hören Sado Island von Kasimir Liberski. Im Gegensatz zum Kitsune, der durch Schönheit, Eleganz und Raffinesse besticht, gilt der Tanuki als plump und grobschlächtig. Der Tanuki ist ein Draufgänger, ein Vagabund und Trunkenbold. Mit einem großen Strohhut, der ihn als Wanderer bzw. Bettelmönch ausweist, einem dicken Bauch, der von seiner Vorliebe für leibliche Genüsse erzählt, steht der Tanuki als Terrakotta-Figur vor japanischen Kneipen, den Izakaya, und lädt die Passanten zum Trinken ein. In der einen Hand hält er eine Flasche Sake, in der anderen Hand einen Schuldschein, den er im Tausch gegen Sake ausgestellt hat, jedoch nie begleichen wird. Der Tanuki ist nicht vertrauenswürdig. Er spielt den Menschen üble Streiche und geht dabei bis zum Äußersten. In der berühmten Geschichte vom Kachikachi-Berg aus dem 16. Jahrhundert rächt ein Tanuki sich auf perfide Weise an einem alten Bauern, der ihn gefangen nimmt. Schäle Reis und koche Dachssuppe zum Abendessen, befiehlt der Bauer seiner Frau. Doch der Tanuki überlistet und tötet die Bauersfrau und kocht eine Suppe aus ihr. Als der Bauer abends nach Hause kommt, serviert ihm der Tanuki in der Gestalt der Bauersfrau die Suppe. Während der Bauer beherzt zugreift, verwandelt sich der Tanuki zurück und offenbart dem Bauern, dass er gerade seine eigene Frau verspeist. Der Bauer ist entsetzt und schwört Rache. Mit der Hilfe eines Hasen gelingt es ihm, den garstigen Tanuki zu ertränken. Doch auch der durchtriebene Tanuki zeigt bisweilen ein gutes Herz. Aus Mitleid mit einem armen alten Mann verwandelt sich ein Tanuki in einen wertvollen Teekessel, den der Mann gewinnbringend an einen Priester verkauft. Für diese Verwandlung zahlt der Tanuki allerdings einen hohen Preis. Er leidet höllische Qualen, wenn über dem offenen Feuer Wasser im Kessel erhitzt wird. In einer anderen Version der Geschichte vom Tanuki als Teekessel heißt es, dass der Tanuki, halb Teekessel, halb Tier, zur Belustigung der Passanten Kunststücke auf der Straße vollführte und so dem armen Mann zu Wohlstand verhilft. Positive Geschichten wie diese und ein typisches Merkmal des Tanuki haben dazu beigetragen, dass der Tanuki heute als Glücksbringer fungiert. Typisch für den Tanuki sind seine großen Hoden, die seine übernatürliche Kraft symbolisieren. Auf den Holzschnitten von Ukiyo-Künstlern wie Utagawa und Tsukioka nehmen sie gigantische Ausmaße an. Deutlich kleiner, aber immer noch gut sichtbar, tragen die niedlichen Tanuki-Figuren aus Keramik dieses Glückssymbol zur Schau, die als Glücksbringer japanische Hauseingänge und Vorgärten schmücken. Selbstverständlich ist der Tanuki auch auf Speisekarten präsent. In Kyoto wurde eine Nudelsuppe mit frittierten Tempura-Bröseln nach dem Yokai benannt, die Tanuki-Udon. Und er ging in den allgemeinen Sprachgebrauch ein. Wenn jemand sich schlafen stellt, sagt man in Japan Tanuki ni iri. Er gibt vor, ein Tanuki zu sein. In Naruto tritt der Dämon Shukaku als Tanuki auf. In dem Anime Pompoko organisieren die Tanuki eine Geisterparade, um den Menschen, die ihr Revier besiedeln wollen, Angst einzujagen. Aus dem Soundtrack von Pompoko hören Sie Life of a Tanuki von Hasu Gakudan. Tonno, eine kleine Stadt im Norden der Insel Honshu, gehört zu den Geburtsorten der Mythen rund um den Wassergeist Kappa. Der Weg vom örtlichen Volkskundemuseum zum Kappa-Bushi, einem Bach, in dem noch Kappa hausen sollen, ist durch froschähnliche Fußabdrücke markiert. Er führt an Feldern, einem Tempel, einem Schrein und etlichen Kappa-Darstellungen vorbei, bis ans dicht bewachsene Ufer des Kappa-Bushi, in dem die Besucher nach dem Kappa angeln können. Als Köder stehen den Anglern frische Gurken zur Verfügung, denn das Kappa liebt Gurken. Aufgrund dieser Vorliebe heißt das Maki-Sushi mit dem Gurkenstück in der Mitte Kappa-Maki. Das Kappa lebt in stehenden und fließenden Gewässern. Seine Gestalt ist eine Mischung aus Schildkröte und Frosch. Seine Größe entspricht der eines Kindes. In der Mitte seines Schädels, umgeben von Haarbüscheln, befindet sich eine Mulde mit Wasser. Dieses Wasser verleiht ihm enorme Stärke. Wenn das Wasser vertrocknet oder verschüttet wird, erlöscht seine Kraft. Der Bauer Shōhai, so erzählt eine Legende, wunderte sich, dass die reifen Gurken von seinem Feld verschwanden und legte sich auf die Lauer, um den Dieb zu stellen. Er staunte nicht schlecht, als plötzlich ein Kind über das Feld kroch, eine reife Gurke nach der anderen pflückte und verschlang. Nachdem er das Kind überwältigt hatte, erkannte Shōhai, dass es sich um ein Kappa handelte. Der Bauer schleppte das wehrlose Kappa nach Hause. Als doch zufällig Wasser auf den Kopf des Kappa geriet, gewann es seine Kraft zurück, riss sich los und verschwand im Fluss. Das war Pep Magic mit Kappa. Das Kappa ist ein gefräßiger Geist, der nicht nur auf Gurken aus ist. Jeder, der sich unbedacht dem Ufer nähert, schwebt in Lebensgefahr. Denn das Kappa, so heißt es, zerrt Pferde, Kühe und Menschen ins Wasser, entreißt ihnen ein Organ aus den Eingeweiden und verspeist es. Das bedeutet den sicheren Tod für seine Opfer. In dem Dorf Kawachimura, so erzählt Liv Cage Hearn, fand sich eines Tages ein Kappa, das sich gerade eines Pferdes bemächtigen wollte, das in den Fluss gestiegen war, um zu saufen, unglücklich unter dem Bauch des Tieres eingeklemmt. In Panik sprang das Pferd aus dem Wasser und schleifte den Körper des Kappa mit sich bis zu einem Feld. Dem Besitzer des Pferdes und weiteren Bauern gelang es, das Kappa zu fangen und in Fesseln zu legen. Die Dorfbewohner eilten herbei, um das Wesen zu sehen, das nun mit gesenktem Kopf um Gnade flehte. Während die Bauern den Geist auf der Stelle töten wollten, verkündete der Besitzer des Pferdes und zugleich Dorfälteste, besser wäre es, ihm das Versprechen abzunehmen, sich nie wieder an den Einwohnern und ihren Tieren zu vergreifen. Eine Eidesformel wurde verfasst und dem Kappa vorgelegt. Weil das Kappa nicht schreiben konnte, tauchte es seine Hand in Tinte und setzte ihren Abdruck unter den Text. Als der Vertrag signiert war, wurde das Kappa freigelassen. Von diesem Tag an wurden die Dorfbewohner und ihre Tiere nie wieder von dem Geist angegriffen. Das Kappa ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Geister im japanischen Alltag fortleben, sei es als folkloristischer Event oder als Namensgeber für Speisen. Ja, selbst vor Verwechslungen macht der Hype um den Wassergeist keinen Halt. Aufgrund der Ähnlichkeit seines Namens mit der berühmten Kappa Bashidori in Tokio ist das Kappa in dieser Einkaufsstraße allgegenwärtig. Als vergoldete Figur, als aufblasbares Gummitier und als Wanddekoration. Cicala Muta, Ghost Circus. Thank you. Der irischstämmige Autor Lev Cato Hearn machte die westliche Welt mit dem Kappa vertraut. In seinen Geistergeschichten, die bis heute immer wieder neu aufgelegt werden, widmet er diesem Yokai zahlreiche Seiten. Als Lev Cato Hearn 1904 in Tokio starb, war er bereits eine Legende im Westen. Wie kein anderer Europäer je zuvor hatte er seinen Lesern den Zauber vermittelt, den das Land der aufgehenden Sonne auf ihn ausübte. Japan hat sein Adoptivkind verloren, schrieb Hugo von Hofmannsthal nach Hearns Tod und lobte seine Fähigkeit, ins Herz der Dinge vorzudringen. Im deutschsprachigen Raum wurden Hearns Geistergeschichten Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Übersetzungen von Bertha Franzos und Gustav Meyrink bekannt. Stefan Zweig rühmte Hearns Vermächtnis 1911 mit folgenden Worten. Was er uns von Japan erzählt hat, ist vielleicht nicht die ganze gewichtige Substanz der Tatsachen in der starren Kette statistischer Daten, sondern der sie überschwebende Glanz, die Schönheit, die über jeder Alltäglichkeit unkörperlich zittert. Hearn lebte 14 Jahre in Japan und verfasste Dutzende Bücher, die von seiner unstillbaren Neugier zeugen und seiner Begeisterung für das Fremde und Unglaubliche. Beharrlich folgte er der Spur der Götter und Geister. An einem Abend im Hochsommer, so erzählt Hearn, streunte er mit seinem japanischen Gärtner, der ihn in die Mysterien Japans einweiht, beim Matsuri-Fest durch eine Tempelanlage. Dabei begegnen sie allerlei Yokai, die doch zum Schrecken und Vergnügen der Besucher als Figuren aufgestellt sind. Das große Interesse der Japaner an den Yokai und ihr spielerischer Umgang mit den vermeintlich bösen Geistern zeigt sich nicht nur auf Volksfesten. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts kam ein Yokai-Kartenspiel in Umlauf. Auf jeder Karte war ein Yokai abgebildet. Wer am meisten über dessen Charaktereigenschaften und Legenden wusste, hatte, ähnlich wie beim Pokémon-Spiel, die größten Aussichten auf den Sieg. Etwa zur selben Zeit wurde ein Gesellschaftsspiel populär, bei dem sich die Teilnehmer reihum Geistergeschichten erzählten. Um die Spannung zu steigern, wurde nach jeder Geschichte eine Lampe gelöscht, bis alle im Dunkeln saßen und auf das Erscheinen von Geistern hofften. Das Gesellschaftsspiel trug den Namen 100 Geschichten. Die Taiko-Trommeln, die Sie hören, werden von einer Perkussionsgruppe gespielt, die von der Insel Sado kommt. Sie nennen sich Onde Kosa, die Dämonentrommler. Unter dem Titel 100 Geschichten porträtierte der berühmte Ukiyo-Künstler Hokusai einige der bekanntesten Geister seiner Zeit. Darunter auch die Dämonin Hanya, die getrieben von Zorn und Eifersucht ihr Unwesen treibt. Im Nottheater widmete man diesem grimmigen Yokai eine eigene Maske, die als Tattoo um die Welt ging. Auf Hokusais Holzschnitt ist die hämisch lachende Hanya gerade im Begriff, einen Säugling zu verspeisen. Hanya gehört zu den Oni, den menschenfressenden Dämonen. Diese Mischwesen aus Mensch und Tier haben spitze Hörner, lange Reißzähne und scharfe Klauen und trachten den Menschen nach dem Leben. Man könnte sie generell als Teufel bezeichnen, wären da nicht noch die tölpelhaften Oni mit ihren menschlichen Schwächen und die grimmigen Oni, die Schutz bieten, indem sie ihresgleichen in die Flucht schlagen. Die Übergänge sind wie immer fließend und die Fantasie kennt keine Grenzen, wie der Chōchin-Obake zeigt. Dieser Geist hat die Gestalt einer Papierlaterne, zwei riesige Augen und aus seinem Mund lugt eine lange Zunge hervor. Angeblich jagt und entführt der Chōchin-Obake Kinder, die nachts nicht im Bett bleiben. Dieser Kinderschreck gehört zu den Tsukumogami. Das sind Yokai, die die Form von handwerklich gefertigten Alltagsgegenständen haben. Mit diesen Yokai hat es eine besondere Bewandtnis. Ob der lästige Geist in einem Artefakt erwacht oder nicht, hängt davon ab, wie sein Besitzer mit ihm umgeht. Behandelt er den Gegenstand pfleglich, hat er nichts zu befürchten. Wenn sie jedoch vernachlässigt werden und verwahrlosen, verwandeln Artefakte sich angeblich nach 99 Jahren in Tsukumogami und rächen sich an ihren Besitzern für die erlittene Demütigung, indem sie diese erschrecken und terrorisieren. Die Tsukumogami geistern seit über 1000 Jahren durch Literatur und Kunst. Ihre Liste umfasst Musikinstrumente, Futons, Kessel, Tassen, Uhren, Mäntel, einfach alles, was man so braucht. Und sei es auch nur eine handgefertigte Strohsandale. Der einäugige Bakezori, eine Strohsandale mit Armen und Beinen, rächt sich für die Achtlosigkeit, indem er seinen Besitzer unablässig verfolgt. Um derartige Auswüchse zu verhindern, bringen die Japaner alte, unbrauchbare und verschlissene Dinge in den Schrein, wo sie bei einem Reinigungsritual gesegnet werden. Nicht nur im spirituellen Sinne wird Reinheit in Japan großgeschrieben, sondern auch in Bezug auf Sauberkeit. Wer da nicht mitzieht, dem hilft der Ashiharai Yashiki auf die Sprünge, ein riesiger, schmutziger Fuß, der nachts durch das Hausdach tritt und den Bewohnern befiehlt, ihn zu waschen. Falls diese sich weigern, verwüstet der Yokai die Einrichtung. Um Reinlichkeit geht es auch in Miyazakis Anime Chihiros Reise ins Zauberland. Wie bei Mein Nachbar Totoro bildet ein Umzug aufs Land den Ausgangspunkt. Durch unglückliche Umstände gerät Chihiro dabei in die Fänge der Hexe Yubaba, die ein Badehaus für die 8 Millionen Kami betreibt. Sie hören die Geisterparade. Thank you. In Chihiros Reise ins Zauberland griff Hayao Miyazaki 2001 Themen und Motive auf, die er bereits in Mein Nachbar Totoro angelegt hatte. So tauchen beispielsweise die Rußbolde wieder auf. Diesmal mit Armen und Beinen versehen, ackern sie unter der Knute des grimmigen alten Spinnenmanns, um den Ofen des Badehauses in Gang zu halten, indem sie Kohlen ranschaffen. Doch dabei belässt Miyazaki es nicht. In seinem Zauberland entfacht er ein wahres Feuerwerk an Geistern. Volkstümliche Yokai, göttliche Kami und eigene Kreationen geben sich in Yubabas Badehaus die Klinke in die Hand. Ein Laternengeist zeigt Chihiro den Weg. Ein stinkender Faulgott speit beim Baden all den Müll aus, den er gefressen hat, und entpuppt sich als prächtiger Flussgott. Gut und Böse, dieses dualistische System, existiert in Miyazakis Zauberland nicht. Seine Geister sind vielschichtig und zwiespältig, bisweilen sogar lernfähig. Sein gruseliges Ohngesicht laviert zwischen schüchterner Zurückhaltung und Gewaltausbrüchen, am Ende zeigt es sich demütig. Und selbst in der hundsgemeinen Hexe Yubaba steckt ein guter Kern. Mit seinen animierten Bildern beschwört Miyazaki seit Jahrzehnten die Eintracht zwischen Mensch und Natur. Er tut das auf traditionelle japanische Weise, indem er Menschen und Geister als gleichwertig und ebenbürtig darstellt. Einige davon erweisen sich als nützlich, andere als schädlich. Joey Hisaichi spielt nun das Karussell des Lebens. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.
Jonat Komessiven, das Zwiele Wauer. De Panorama, Mam Sophie Schröder.
Guten Mittag. Nur die vier Fälle beim Match Lützburg-Slowenien rechtfertigt der Valaf hier die Decision, de Gerson Rodriguez spielen zu lassen. Und der Valaf schwatzt von einer Kommunikationspanne mit den Sicherheitsresponsablen. Der NATO-Generalsekretär Mark Rutte fordert bei einer Erhöhung von den Verteidigungskapazitäten um 400%. Chef Madeleine mit den Aktivisten, die Holowski und Gazastreif bringen wollten, geht von der israelischen Armee gestoppt. Und an den USA gilt von Haudun ein Arbeitsverbot für Staatsbürger aus dem ganzen 12 Ländern. Die Lützburger Fußballföderation hat sich ein erste Kehr an einem Kommuniqué zu den vier Fällen beim Freundschaftsmatch Lützburg-Slowenien geäußert. Die Decision de Gerson Rodriguez, den zu Ursting meint Prison wegen häuslicher Gewalt verurteilt aus, am Kader von der nationalen Equipe spielen zu lassen, wie am Anklang mit den legalen und sportiven Regeln getroffen gehen. Auch von der Wahl auf die sensible Diskussionen darunter geht verstehen, hieß am Schreibes. Weil der Schweizer Fußballföderation von einer, Zitat, regrettabler Kommunikation mit den Sicherheitsresponsablen wird Protestbanderollen von der Tribüne wasch gerobbt gehofen. Der Verlavener streicht heute, dass es kein Konsin vom Verwaltungsrat gehen hat, für alle Gutmessagen vorzuholen. An dem Kader entschuldigt sich die Föderation bei den konzernierten Personen. Während der Aktion kriegt ja ein Manifestant den Öffanger gebracht. Der Verlav hat daraus die nedisch Lehrerin gezogen und schwatzt von einem Engagement für die Meinungsfreiheit zu garantieren. Der NATO-Generalsekretär Mark Rutte will heute zu London bei einer Konferenz zu einer massiven Verstärkung von der Luftverteidigung von der Allianz abrufen. Er dringt auf eine Erhöhung von der Kapazitäten um 400%, vor allem der Bedrohung durch Russland entgegenzuwirken. An einem am Voraus veröffentlichten Statement schwatzt er von der Gefahr, die nicht verschwunden geht, auch nicht von der Krieg an der Ukraine abhält. Mit Blick auf den NATO-Summit den 24. und 25. Juni zu Den Haag weist Mark Rutte darauf hin, dass eine starke Luft- und Raketenverteidigung essentiell für eine glaubwürdige Aufschreckung wird. Die israelische Armee hat das Segelschiff gestoppt, mit dem Aktivisten Holowski und Gazastreif bringen wollten, Agent